herzlich willkommen zur Folge 2 von Sandfox labert, diesmal zum Thema Crowdfunding. Hallo, ich freue mich, dass du dich wieder eingefunden hast zu einer neuen Folge von Sandfox labert. Kickstarter, Indiegogo, Startnext und wie sie alle heißen mögen, Crowdfunding ist das neue Schwarz. Man mag sich heute kaum noch vorstellen, dass ein Verlag tatsächlich hingeht und ein neues Spiel oder ein neues Rollenspielregelwerk herausbringt, ohne dass er sich vorher an seine Fans wendet und fragt: Hört mal, habt ihr nicht Lust, uns das Geld dafür zu geben? Viele Verlage haben sich inzwischen sogar eigene Crowdfunding-Plattformen geschaffen, um so den Gebühren und Regularien der regulären Plattformen auszuweichen. Man kann sicherlich geteilter Meinung darüber sein, ob das der richtige Weg ist, aber wir wollen uns jetzt einfach einmal ein wenig damit beschäftigen, wo kommt diese Idee eigentlich her, wie hat sich das Ganze zu so einem Massenphänomen entwickelt und wie sieht wohl die Zukunft des Ganzen aus. Die Idee, dass man nicht alles selber bezahlen sollte, was man gerne machen würde, ist schon viele Jahrhunderte alt. Die Kirche hat uns das vorgemacht, indem sie für den Bau von Kathedralen und anderen Prachtbauten die Gläubigen herangezogen hat und ihre Spenden dazu benutzt hat, die Gebäude zu errichten. Aber ein wirkliches Thema wurde Crowdfunding tatsächlich erst, als das Internet aufkam. Denn hier gab es jetzt die Möglichkeit, an sehr, sehr viele Menschen gleichzeitig heranzukommen und ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Die ersten Plattformen waren dabei nicht die, die wir heute noch kennen, sondern es gab zum Beispiel die Plattform ArtistShare oder Sell a Band. In beiden Fällen ging es darum, etwas für die Bands zu tun, für Musiker, die darunter litten, dass ihre Alben nicht mehr gekauft, sondern eigentlich nur noch heruntergeladen wurden. So versuchte man auf diese Art und Weise Geld zu bekommen, damit sie ihre Aufnahmen finanzieren konnten, die Plattenproduktion und auch die Herstellung der endgültigen CDs. Von den bekannten Plattformen wurde tatsächlich nicht Kickstarter als erste gegründet, sondern Indiegogo. Eine Möglichkeit für unabhängige Künstler oder Handwerker oder ähnliches, ihre Projekte zu verwirklichen. Das war das eigentliche Ziel, die eigentliche Aufgabe dieser ersten Plattform. Das war im Jahr 2008. Kickstarter selber folgte ein Jahr später. Und am Anfang vermutete man, dass sich ein solches Geschäftsprinzip nicht lange halten würde. Kickstarter und die anderen haben alle Zweifler eines Besseren belehrt. Eins der ersten Projekte, das von der breiten Öffentlichkeit wahrgenommen wurde, war der Film Iron Sky. Ein Film über Nazis, die auf der Rückseite des Mondes leben und von dort die Invasion der Erde planen. Ein finnischer Film, Finnland ist nun nicht unbedingt dafür bekannt, eine gewaltige Filmindustrie zu haben, und so brauchte man Geld. Dieses Geld hat man versucht, über Crowdfunding zu besorgen. Und man hat es geschafft. Der Film kam nicht nur ins Kino, sondern war sogar ein so großer Erfolg, dass ein zweiter Teil in Produktion ist und auch dieser wurde wiederum mit Geldern aus einem Crowdfunding finanziert. Zumindest teilweise. Viele andere Projekte sind seitdem finanziert worden und seit April 2015 können auch deutsche Projektgründer auf Kickstarter ihre Ideen verwirklichen bzw. es versuchen. Wie viel Geld dabei fließt, sieht man daran, dass im Jahr 2012 bereits mehr als 1 Milliarde US-Dollar durch Kickstarter-Projekte erhoben worden sind. Im Jahr 2015 waren es schon über 2 Milliarden. Aktuell hat Kickstarter insgesamt einen Umsatz von 3,4 Milliarden Dollar erzielt mit 134.723 Projekten. Dagegen nimmt sich die deutsche Startnext-Plattform mit etwas über 5000 erfolgreichen Projekten und etwas über 48 Millionen Euro ziemlich bescheiden aus. Welche Projekte findet man nun auf den Crowdfunding-Plattformen? Tatsächlich sind es sehr viele künstlerische Projekte. Ob eine Band ein neues Album finanzieren möchte, ob eine Spielefirma sich anschickt, ihr neuestes Projekt über Kickstarter zu finanzieren oder ob ein Film auf diese Art und Weise sein Budget sucht. Sie alle versuchen, über Kickstarter Geld zu bekommen, wobei es heute noch nicht mal so sehr darum geht, über Crowdfunding Geld zu besorgen, wobei natürlich geht es auch darum, aber Crowdfunding in jeder Form ist inzwischen auch zu einem wichtigen Marketing-Tool geworden. Wer wissen möchte, ob ein Projekt Erfolg haben kann am Markt, der setzt ein Crowdfunding dafür auf. Er kann das Projekt über die verschiedenen Social-Media-Kanäle wie Facebook, Google+, Twitter und verschiedene andere teilen. Er kann Aufmerksamkeit dafür bekommen und er hat die Möglichkeit festzustellen, was ist jetzt mit meinem Spiel? Kann ich eine Auflage von 100 Exemplaren produzieren oder brauche ich 500 oder 1000 oder vielleicht sogar 5000? Diese Möglichkeit ist etwas, was es in der Vergangenheit nicht gab, warum viele Spielehersteller, gerade die kleineren, oft auf einer viel zu optimistisch angenommenen Produktionsmenge sitzen geblieben sind. Eine weitere Besonderheit vieler Crowdfundings sind Sondereditionen. Wer also ein Cthulhu-Regelwerk in echtem Schogottenleder gebunden haben möchte, für den ist ein großes Crowdfunding vielleicht die Chance, sich diesen Wunsch endlich zu erfüllen. Auf diese Art und Weise kommen teilweise absurde Produkte auf den Markt, die normalerweise nie produziert worden wären, aber sie finden über das Crowdfunding ihren Markt und Leute sind offensichtlich bereit, für ein Buch 200 Euro und mehr zu bezahlen. Einfach nur für ein Buch. Okay, bitte, sollen sie. Eine wichtige Sache ist aber auch, dass man über ein Crowdfunding weitere Zusatzprodukte produzieren kann. Wenn ich mir also nicht sicher bin, ob mein Spiel ankommt, dann plane ich es erst einmal klein. Nehmen wir ein Brettspiel, bei dem ich erstmal nur ein kleines Brett, ein paar Holzfigürchen, ein paar Karten und vielleicht ein paar Würfel plane. Wenn ich merke, die Leute da draußen fahren total ab auf das, was ich mache, dann mache ich vielleicht etwas anderes. Dann nehme ich die Holzfigürchen raus und nehme dafür fein ausziselierte Plastikfiguren. Das Spielbrett wird größer, die Karten werden mehr, sie werden plötzlich mit Leinenoptik gemacht. Ich kann mir einen Grafiker leisten. Es muss nicht mehr mein Freund aus dem Nachbarhaus schaffen, der eigentlich ganz gut zeichnen kann, wenn man davon absieht, dass alles bei ihm nach Strichmännchen aussieht, sondern ich kann mir wirklich jemanden leisten, der etwas vom Zeichnen versteht. Und so weiter und so weiter und so weiter. Das heißt, ich beginne mit einem kleinen Projekt, das im Laufe der Zeit immer größer wird und gerade bei einem Spieleprojekt, vor allem bei Rollenspielen, erleben wir es immer wieder, dass die Projekte plötzlich so groß werden, dass man, nachdem man am Anfang für 50 Euro gerade mal ein Regelwerk bekommen hätte, plötzlich noch ein Abenteuer drauf bekommt und noch einen Soundtrack und außerdem noch ein Buch mit Kurzgeschichten und außerdem noch ein paar Counter, die man im Grunde genommen gar nicht braucht, aber sie sehen cool aus und darum haben wir sie jetzt auch noch drin. Dass viele Projekte zu solchen Materialschlachten werden, hat natürlich auch etwas mit der Erwartungshaltung zu tun. Wenn ich am Anfang gesagt habe, ich kann das Spiel für 5000 Euro produzieren und auf einmal habe ich 10.000 Euro, dann ist die Erwartungshaltung, ja Moment, du hast gesagt, du kriegst das für 5000 hin. Jetzt auf einmal hast du das Doppelte, da musst du doch jetzt auch mehr bieten können, oder? Dass ich wahrscheinlich auch die doppelte Menge an Spielen auf einmal produzieren muss, darüber hat keiner nachgedacht. Aber gut, ich lasse mich jetzt als Projektgründer davon anstecken und auf einmal habe ich statt meinem süßen kleinen Brettspielchen, das ich mal in einer B5-Größe geplant habe, habe ich ein großes A3-Spiel mit 500 Miniaturen und noch 800 Karten extra und einer großen Landkarte von meiner Spielwelt und ich weiß nicht was noch alles. Solche Materialschlachten können zu Problemen führen. Bekanntestes Beispiel der Vergangenheit ist Chaosium, die mit ihrem Crowdfunding für Cthulhu, die siebte Edition, ein Riesenproblem hatten. Sie haben immer neue Sachen draufgepackt, immer neue Produkte und am Ende hatten sie ein riesiges Paket von 10 Kilo und mussten das für 20 Dollar kreuz und quer durch die Welt verschicken. Hätte damals nicht Moon Design eingegriffen, würde es Chaosium in der Form wahrscheinlich nicht mehr geben und sie hätten sich an einem sehr erfolgreichen Crowdfunding im Endeffekt so verhoben, dass der gesamte Verlag daran pleite gegangen wäre. In Deutschland wiederum gab es ein anderes Beispiel, nämlich Prometheus Games. Prometheus Games haben seit vielen Jahren das Crowdfunding zu ihrem Geschäftsmodell gemacht, aber im Endeffekt nie etwas abgeliefert oder zumindest nicht komplett. Es gab immer wieder mal Teillieferungen, teilweise Sachen, die sowieso schon vorrätig waren oder die von anderen gemacht wurden, aber die eigenen Sachen kamen schleppend oder zu spät oder teilweise gar nicht. Das hat dem Crowdfunding natürlich insgesamt geschadet. Sein Ruf ist nicht unbedingt ruiniert, aber doch zumindest angeschlagen. Ich denke, dass viele Leute auch auf dieser Basis sagen, Crowdfunding möchte ich gar nicht machen. Ich warte einfach ab, bis das entsprechende Produkt wirklich im Laden ist, dann gehe ich dahin und dann kaufe ich mir das. Das kann man natürlich machen. Es ist halt die Frage, warum mache ich bei einem Crowdfunding mit? Für manche Leute ist es die Möglichkeit, exklusive Sachen abzugreifen. Ich erinnere an die Cthulhu-Ausgabe in echtem Schogottenleder. Für andere ist es hingegen die Möglichkeit, ganz viel Zeug für ganz wenig Geld zu bekommen. Warum gebe ich selbst nun viel zu viel Geld für Crowdfundings aus? Zum einen, weil mich die Projekte selber gereizt haben. Ich fand, dass sie es wert waren, dass man sich darum kümmert. Zum anderen, weil ich für mein Geld tatsächlich eine Menge Zeug bekommen habe. Dann plötzlich heißt es, es gibt ein Add-on, das heißt, ich kann jetzt noch etwas Neues dazu kaufen, das muss ich aber extra bezahlen. Das sieht aber cool aus und ich kriege das eben vor allen anderen und auch noch billiger. Und schon habe ich wieder 20 Euro mehr drin versenkt und das Porto steigt auch. Und naja, letztendlich kommen dann auf einmal wieder 150 oder 200 Euro bei so einem Crowdfunding heraus. Wenn man über die Spiel 2017 gewandert ist, dann hat man an gefühlt jedem zweiten Stand gesehen, mit einem Kickstarter finanziert, Kickstarter läuft gerade oder Kickstarter kommt im nächsten Jahr. Was ist jetzt davon zu halten, dass, wie gesagt, jeder Verlag gefühlt seine neuen Produkte über ein Crowdfunding finanzieren will? Der Verlag stellt im Endeffekt ein Projekt auf eine Plattform, sagt, gebt uns Geld und der Kunde draußen entscheidet mit seinem Geld, ob etwas gemacht wird oder nicht. Hat das Ganze keinen Erfolg, verschwindet das Projekt in der Schublade. Hat das Ganze Erfolg, bekommt der Verlag das Geld, um die Sache zu produzieren und das gesamte Risiko liegt beim Kunden. Für einen kleinen Verlag ist das natürlich der richtige Weg, aber wenn man sich größere Verlage ansieht, dann sollten die doch in der Lage sein, eine solche Produktion auch selbstständig zu stemmen und sich nicht darauf zu verlassen, dass jemand anders ihnen Geld dafür gibt. Das stimmt natürlich, aber ich glaube, dass man die Sache auch etwas anders sehen kann. Denken wir noch einmal zurück an die Cthulhu-Edition in Schogottenleder. Wenn ein Verlag wie Pegasus eine besondere, limitierte Edition herausbringen will, dann muss auch er sich fragen, wie viele von dieser Edition kann ich am Markt absetzen? Immer die gleiche Frage. Und die Produktion hängt dann davon ab, wie viele Leute sich an einem Crowdfunding beteiligen. Bei manchen Projekten waren die Macher selber überrascht, wie viel Zuspruch sie hatten, sodass, hätten sie die Spiele regulär produziert, sie möglicherweise viel zu wenig gedruckt hätten. Auf der anderen Seite ist noch die Frage, ohne das Marketinginstrument Crowdfunding hätte sich ein Spiel wie Hexen 1733 tatsächlich so verkauft, wie es jetzt gecrowdfundet wurde. Ich bin ehrlich, ich weiß es nicht. Ich kann nichts Verwerfliches daran sehen, wenn ein Verlag sich auf diese Weise absichert. Was ich schlecht finde, ist nur, wenn ich das Gefühl habe, dass hier wirklich jemand mir Geld aus der Tasche ziehen will, aber mir keinen Gegenwert dafür bietet. Wenn man beispielsweise bei der Produktion eines professionellen Films versucht, mir eine Blu-ray für 50 Euro anzudrehen, die ich nachher im Laden für 15 bekomme, dann kann ich das eigentlich nur noch als Frechheit bezeichnen. Hier soll ich offensichtlich als Vorfinanzierer nicht nur einen Kredit geben, sondern ich soll auch noch in der Höhe des Betrages über den Tisch gezogen werden. Aber sonst? Was ist dagegen zu sagen, wenn es ein Crowdfunding zu einem Spiel gibt und ich bekomme das Spiel nachher für einige Euro unter dem Ladenpreis direkt ins Haus geschickt, sobald es fertig ist? Ich habe mein Geld vorher ausgegeben und habe sozusagen einen zinslosen Kredit an den Hersteller gegeben. Mir ist dabei auch vollkommen egal, ob es sich dabei um einen kleinen Indie-Produzenten handelt oder um eine große Spielefirma. Ich bekomme dafür einen entsprechenden Gegenwert. Und wenn ich diesen Gegenwert haben möchte und ihn dann auch noch billiger bekomme, dann ist es mir das wert. Ich habe dann natürlich ein gewisses Risiko. Aber ich muss zugeben, ich habe bis jetzt sehr selten erlebt, dass ein Projekt tatsächlich vollends gestorben ist. Prometheus Games habe ich vorhin schon genannt und es gibt auch noch einige andere. Aber in fast allen Fällen habe ich die Hoffnung, dass ich irgendwann noch das bekomme, was ich eigentlich haben wollte. Aktuell sieht es tatsächlich so aus, dass Spiele die größte Gruppe an Crowdfunding-Projekten bei Kickstarter darstellen und auch das meiste Geld einspielen. Und die Zukunft? Ich denke, dass wir sowohl im Spielebereich als auch anderswo immer mehr Crowdfunding-Projekte sehen werden. Es ist eine Finanzierungsform, die bei vielen Leuten bereits angekommen ist, mit der man große Mengen an Geld bewegen kann und bei der es auch darum geht, Menschen in Projekte einzubinden, sodass sie möglicherweise auch einen Einfluss auf das fertige Projekt haben. Ich selber habe das schon in verschiedenen Bereichen gemacht, habe bei Spieleprojekten aus dem Ausland zum Beispiel deutsche Regeln überarbeitet oder auch teilweise an den Spielen selber noch ein bisschen mitgewerkelt. Da ich mich selber auch als Autor sehe, ist das natürlich auch ein Teil des Crowdfunding, der mir besonderen Spaß macht. Wie sich Crowdfunding in der Zukunft verändern wird, kann ich natürlich nicht sagen. Aber ich gehe davon aus, dass es immer neue Projekte, aber auch neue Wege des Crowdfunding geben wird. Wir haben jetzt zum Beispiel bereits ein sogenanntes Crowd-Investment. Bei einem Crowd-Investment geht es nicht darum, ein fertiges Produkt zu bekommen, sondern es geht darum, in ein Produkt zu investieren und zu sagen, ich möchte im Nachhinein, wenn dieses Produkt fertig ist, mein Geld wieder zurückhaben mit einem entsprechenden Zinssatz. Und zum Schluss noch die Frage, was halte ich persönlich von Crowdfunding? Da ich dieses Jahr bereits einen ziemlich hohen dreistelligen Betrag in Crowdfundings verschiedenster Art investiert habe, bin ich natürlich ein Freund davon. Aber ich glaube, das hat man auch so schon herausgehört. Mir ist es eigentlich egal, auf welche Art und Weise ein Projekt finanziert wird, solange ich nachher das bekomme, was ich tatsächlich haben will. Aber vielleicht siehst du das da draußen ja komplett anders. Dann kannst du natürlich gerne mit mir darüber diskutieren. Du kannst mich erreichen per E-Mail unter mail@zenfox.info, bei Google Plus unter +RalfSandfuchs, bei Facebook habe ich eine Seite unter zenfox.info, meine Webseite findest du unter www.zenfox.info und meinen Blog findest du unter sandkastenspiele.blogspot.de. Ich bin gespannt, was du mir dazu zu sagen hast und freue mich darauf, mit dir zu diskutieren über Crowdfunding oder auch über andere Dinge. Und ansonsten bis zum nächsten Mal bei Sandfox labert. Sandkastenspiele sind ein Teil von Pen & Podcast und werden bei Patreon unterstützt von Alexander R., David Z., der Drachentöter, der Wolf, Drachenhöhle, Felix H., Ingelore Philippi, Marco Z., Marina van Rotten, Markus, Thomas T. und Ralf. Sowie außerhalb von Patreon von Bjarne. Vielen Dank für eure Unterstützung. Die Musik aus dem Podcast ist eine gekürzte Fassung des Tracks Positive and Inspiring Corporate von Andrei Sitkov, lizenziert unter den Humble Big Music Bundle for Games, Films and Content Creators License Terms.